unserem heutigen Thema Arbeit, Segen oder Fluch hören wir einige Schriftworte. Das erste aus den Geboten Gottes. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Das nächste ist ein Psalmwort. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und das letzte aus den Sprüchen. Der gottlosen Arbeit bringt trügerischen Gewinn, aber wer Gerechtigkeit sät, hat sicheren Lohn. Gerechtigkeit führt zum Leben, aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode. Wir werden stille zum Gebet. Wir danken dafür, dass uns nur treffen kann, was Gottes heiliger und gnädiger Wille ist. Dass Gott uns nicht überfordert, sondern nur will, dass wir unsere Arbeit in Treue tun. Mögen wir erkennen, dass diese in unserem Leben einen Sinn hat und nicht vergebens ist. Wir bitten für alle, die sich unter Misserfolgen quälen und diejenigen, die ohne Arbeit sind, dass sie nicht verzagen, aber auch für die Erfolgreichen, dass sie nicht hochmütig werden und kein Verständnis mehr haben für die anderen. Bitte, Herr Jesus Christus, gebrauche auch du diesen Abend zum Segen für viele. Amen.
Arbeit, Segen oder Fluch. Wir kennen wohl alle diese Sprüche, die so manchmal in der Wirtschaft an der Wand hängen. Arbeit macht Spaß und Spaß machen wir nicht. Oder den anderen Spruch, wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Das sind so Sprüche, die prägen sich ein. Sie drücken aber zugleich mit ihrer saloppen Art so eine Art Unbehagen auch unter uns aus. Sie reden von dem Muss, dass man arbeiten muss. Sie tragen in sich auch ein Stück der Unzufriedenheit, die viele Menschen umtreibt, wenn sie an ihre Arbeit denken. Dabei muss das gar nicht so sein. Biblisch ist dieser Begriff und dieses Wort Arbeit, ist das ein Geschenk an uns? Wir wollen das in drei Linien entfalten. Biblisch gilt, zu dem, ob Arbeit Segen oder Fluch ist. Erstens, berufen zur Arbeit. Zweitens, gerufen zur Mitarbeit. Und drittens, hineingerufen in Neubauarbeit. Erstens, berufen zur Arbeit. Wir wählen ganz bewusst den Begriff mit dem biblischen Wort berufen. Wir haben den auch noch erhalten. Wir reden ja vom Beruf. Liebe Freunde, das ist unsere gottgeschenkte Würde, wenn wir von der Arbeit reden. Die ist zunächst überhaupt kein Muss. So sagt der Herr selber im ersten Kapitel der Bibel, als er den Menschen geschaffen hat, machet euch die Erde untertan. Da gibt er uns die Verfügungsgewalt, die Gestaltungsmöglichkeit der ganzen Schöpfung. Das ist nicht so, wie das manchmal am Weihnachtsabend ist. Da haben wir für die Kinder eine Eisenbahn gekauft, und dann wird die ausgepackt und aufgestellt und dann ist das so kompliziert, dass der Vater sagt, geh aber ja nicht ran zum Sohn, der muss sich beiseite setzen und der Vater baut alles auf. Gott übergibt uns seine Schöpfung. Das ist eine ganz große Würde. In 1. Mose 2, in der Näherbestimmung der Würde des Menschen, sagt der Herr dann ausdrücklich, ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Wisst ihr, von der Bibel her ist Arbeit ein Geschenk, ein Segen, eine Gabe Gottes. Wir dürfen diese Welt mit allem, was in ihr drin ist, als Gottes Beauftragte gestalten. Das heißt Arbeit biblisch. Gott selber hat gearbeitet. Wir haben vorher das Wort gehört aus der Tafel der Gebote, 6 Tage sollst du arbeiten, denn auch Gott, so heißt es dann, hat in 6 Tagen die Werke der Schöpfung vollbracht. Wir haben als Christen, und das wollen wir einmal ganz ungeniert sagen, ein ganz arg positives Verhältnis zur Arbeit. Wenn wir von dem reden, dass wir arbeiten in unserem Leben, dann wollen wir beginnen mit dem Dank. Wir können in dem, dass uns Gott solche Gestaltungsmöglichkeit gegeben hat, unser Leben gestalten und entfalten. Wir sind nicht nur Zuschauer und sitzen dabei. Wir verbringen unsere Tage nicht nur im Sessel und schauen zu, was geschieht. Wir sind selber mittendrin. Vor wenigen Wochen, ich war auf einer Reise durch Indien, da ging ich wieder einmal durch die Slumviertel dieser Millionenstadt Kalkutta. Liebe Freunde, das packt einen. In dieser Stadt mit geschätzten 10 Millionen Einwohnern, wie viel sind, weiß man gar nicht genau, weil sie aus allen Gebieten herbeiströmen, leben über 1 Million Menschen buchstäblich im Freien. Wenn man da morgens durch die Straße geht, dann steigt man auf den Gehsteigen über schlafende Menschen hinweg. Und man sieht das mit eigenen Augen, wie die Holzkarren kommen und die in der Nacht Verstorbenen aufsammeln. Kalkutta hat ein Problem wilder Kinder. Die leben in den Straßen wie streunende Hunde. Sie gehören zu niemand. Und dann sieht man die Masse dieser Menschen und sie können nichts tun. Es ist nicht genügend Arbeit für sie alle da. Das greift einen körperlich an. Wie ein Mensch darunter kaputt geht. Lasst uns einmal danken dafür, für diese großen Möglichkeiten, die wir hier in unserem Land, in unseren Ländern haben. Das ist ganz gewiss nicht selbstverständlich. Wir werden schuldig, wo wir alles mies machen. Und mit Einstimmen in den Chor derer, die das alles verächtlich abtun. Es ist ein Geschenk, das wir täglich mitgestalten und mitarbeiten dürfen. Auf dieser Reise waren wir auch für einige Tage im Dschungel, dort, wo unsere Missionare arbeiten, ganz abgelegen. Wir mussten zunächst mit dem Boot über den Fluss und dann mit dem Ochsenkarren einen halben Tag hinein in dieses unwegsame Gebiet. Wir haben dann in diesem Dschungeldorf übernachtet und am Abend setzten wir uns zusammen mit einigen Männern des Dorfes und haben mit ihnen geredet. Da habe ich einmal einen Einblick bekommen. Wisst ihr, wenn man hart arbeitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit kurzer Unterbrechung, und das Ganze, was man nachher erhält, reicht nicht einmal aus zum Leben. Da geht's um das Verhältnis von Arbeit und Lohn. Solch ein indischer Kuli, der dann dort auf den Feldern sich abrackert, und das ist ja alles schwerste Handarbeit, wenn er 10 Stunden am Tag arbeitet, dann bekommt er 2,5 Rupien ausbezahlt. 1 Rupie ist 20 Pfennig wert im Augenblick. Wisst ihr, das sind 50 Pfennig. Das sind pro Stunde 5 Pfennig Verdienst. Lasst uns einmal danken dafür, was wir haben. Und von diesem Dank her uns dann antreiben, einmal wieder den Blick zu bekommen, was auf dieser Welt alles im Argen liegt. Oder ein drittes Beispiel, wenn wir von der Würde, vom Segen der Arbeit, von dem Dank für die Arbeit reden. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag die Konferenz von Licht im Osten und haben viele Zeugnisse gehört unserer Brüder und Schwestern in den Ländern der Bedrängung. Wisst ihr, Christen, die sind dort nicht in der Regel in den obersten Stellungen. Ja, obwohl es offiziell in den sozialistischen Ländern keine Arbeitslosigkeit gibt, haben wir doch viele Zeugnisse, dass sie nicht arbeiten dürfen. Dass ihnen das ganz glatt weg erklärt wird, wir können euch nicht brauchen beim Aufbau unserer Gesellschaft. Ihr seht ja gegen das, was wir wollen. Sie erleben ein Stück weit schon an sich diesen endzeitlichen Vorgang, wenn die Leute Jesu nicht mehr arbeiten dürfen. Wie es die Bibel sagt, in der antichristlichen Zeit, wo keiner kaufen und verkaufen kann, keiner hineingehört in die Gesellschaft, der nicht das Zeichen des Tieres an sich nimmt. Liebe Freunde, Lasst uns nicht mit einstimmen in dieses Verächtlichmachen, in dieses Miesmachen der Arbeit. Dank einmal dafür. Wenn du morgens aufstehst und aus dem Haus gehst dann an deine Arbeitsstelle, dann falt einmal die Hände und sag: Herr, ich danke dir dafür, dass ich arbeiten darf. Wir erleben das ja in unserem Land, wie Menschen kaputt gehen und zerbrechen, wenn sie arbeitslos werden und keine Möglichkeit mehr zur Arbeit haben. Dass wir dankbar werden wieder. Wisst ihr, daran erkennt man Christen. Das ist eines ihrer wesentlichen Kennzeichen. Wie der Apostel schreibt dann, lasset alles mit Danksagung vor Gott kund werden. Heraus aus dieser Miesmacherei und hineingelebt in den Dank. Wir sind von Gott befähigt zu gestalten. Zu gestalten. Gewiss ist viel verbesserungsbedürftig. Wir wollen jetzt nicht rosarot malen. In den Arbeitsbedingungen, an den Arbeitsabläufen, mit der Arbeitslosigkeit. Aber dass wir die Grundlinie nicht aus dem Auge verlieren. Unser Thema, Arbeit, Segen oder Fluch, hat von uns die erste Antwort mit der Bibel. Wir loben Gott darüber, wir preisen ihn, dass wir arbeiten dürfen und unser Leben und diese Welt gestalten. Das ist Platzanweisung des Menschen. Gott tut nicht alles selber. Er übergibt es uns. Wir leben in dieser Welt unter Gott, aber über seiner Schöpfung. Das ist unsere Stellung. Alles, was wir tun, das tun wir von ihm her, als sein Auftrag, als Verwirklichung dessen, was er uns als Segensgabe gegeben hat. Gewiss gestört, gewiss durch den Sündenfall verbogen im Innersten, wenn es heißt, dass diese Arbeit nicht sofort und direkt mit direktem Erfolg und Verdienst gekrönt wird, Dornen und Disteln soll dir der Acker tragen. Aber doch bleibt die grundlegende Segenslinie erhalten. Wir sind berufen zur Arbeit. Unsere Arbeit geschieht im Namen, im Auftrag Gottes und vor Gott. Daran erkennt man uns. Vor ihm. Unsere Arbeit ist Gottesdienst. Denn so hat Gott gesagt in 1. Mose 8, ich will die Erde nicht mehr vernichten, nicht verderben, ich will erhalten. Und wir sind mit hineingestellt und hineingenommen mit unserem Tun in Erhaltungsarbeit Gottes. Alle Arbeit, so klein und so unscheinbar sie auch sei, geschieht für die, die Gott kennen, vor ihm. Wir sagen nicht Nein zu dieser Welt. Wir ziehen uns nicht zurück und sagen, lass die Welt verkommen. Nein, wir gehen hinein, wir gestalten mit. So wie Gott Ja gesagt hat zu dieser Welt. Ich will nicht vernichten. Uns Christen kennt man daran, dass wir unsere Arbeit vor Gott tun. Unsere Vorfahren haben gesagt, wenn sich einer bekehrt und entschlossen Christ wird, dann merken es die Kühe im Stall. Leute, der melkt anders. Der geht anders mit den Tieren um. Und diese Magd, die gefragt wurde, was hat sich denn geändert, seit du zu Jesus gehörst? Die hat ganz schlicht gesagt, ich fege jetzt auch in den Ecken. Daran erkennt man uns. Wir tun unsere Arbeit letztlich nicht vor Menschen, sondern wir tun sie vor Gott. Christen werden an ihrer Zuverlässigkeit, an ihrer Treue gegenüber dem gestellten Auftrag erkannt. So heißt das für einen Schüler zum Beispiel, ich schreibe nicht ab, auch wenn der Lehrer ein bisschen dicht ist und das längst nicht sieht. Wir tun unsere Arbeit vor Gott und wir nehmen in dem, wie wir arbeiten, den anderen wahr. Wir übersehen nicht in der Arbeit den Mitarbeitenden, den Menschen. Da liegt vieles im Argen. Was ist da heute für ein Gegeneinander unter dieser Überschrift der Leistung entstanden? Leistung ist schon gut, ist auch biblisch, aber darf nicht alles bestimmen. Daran erkennt man Leute Jesu in ihrem Arbeiten, dass ihnen Menschen wesentlicher sind wie Dinge. Und zwar gerade die Schwierigen. Da kommt diese Lehrerin und sagt zu ihrem Seelsorger, jetzt halte ich das nicht mehr aus. Jetzt habe ich über 2 Jahre versucht, mit dem Rektor zurechtzukommen. Ich habe mich wirklich verleugnet bis zum Letzten. Aber es geht nicht. Der drückt mich, wo er kann. Ich halte das nicht mehr aus. Ich leide darunter. Ich werde krank. Dann hat sie der Seelsorger gefragt, hast du für diesen Rektor schon einmal gedankt? Gedankt. Hast du für den, der dir Schwierigkeiten macht, der mit dir zusammenarbeitet, den du nicht leiden kannst, der dir immer wieder in die Parade fährt, hast du für den schon gedankt? Denn er ist eine von Gott dir gegebene Möglichkeit, Tragkraft einzuüben, Geduld zu lernen, Liebe, von Gott genährte Liebe zu leben. Wisst ihr, wir klagen immer so über unsere Verhältnisse. Wir denken immer, wäre doch der nicht da, dann ginge alles viel leichter. Nein, wir nehmen gerade in unserem Arbeiten die mit uns dabei sind, ganz ernst als von Gott dazugestellt. Wir gehen deshalb auch miteinander gerecht um. Einen Christen erkennt man an der Qualität seiner Arbeit und am Umgang mit den Mitarbeitern. Wir sind zur Arbeit berufen. Wir haben einen Ruf Gottes bebaut und bewahrt. Machet euch diese Erde untertan. Dann gilt aber auch das Zweite, gerufen zur Mitarbeit. Es liegt auch eine Gefährdung im Arbeiten. Und gerade Schwaben, bei denen wird das sehr deutlich. Von uns wird ja gesagt, ist gewiss ein wenig übertrieben, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Es gilt in allem Mitarbeiten, in aller Arbeit und Weltgestaltung, es darf mich nichts gefangen nehmen. Arbeit darf nicht zum Selbstzweck werden. Wir flüchten uns nicht in die Arbeit, weil uns das übrige Leben nichts bieten kann. Wir wissen auch um die Vorläufigkeit aller Arbeit. Es darf mich nichts gefangen nehmen. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich habe den Eindruck, dass wir auch heute in unserem Land hier an entscheidenden Stellen wieder alternativ leben sollten. Das ist kein grüner Ausdruck. sondern alternativ leben. Alternativ heißt ganz wörtlich übersetzt wiedergeboren. Alternatus. Das ist unser Wort. Wir Christen sind die, die in dieser Welt, in unserem Volk, am Arbeitsplatz alternativ leben, wiedergeboren leben, aus einem neuen Antrieb heraus. Wisst ihr, das heißt ganz schlicht, dass ich sage, ich bin ehrlich. Dass die Sekretärin sagt, wenn der Chef sagt, wenn jetzt jemand anruft, dann sagen sie, ich bin außer Haus. Das kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, sie sind außer Haus, aber ich sage gerne, sie sind für die nächsten 2 Stunden nicht zu sprechen. Wisst ihr, gerade an den Gaben Gottes, da setzt der Verführer immer und immer wieder an. Gerade auch an der Gabe des Gestaltens, des Arbeitens. Er nimmt uns und führt uns und verführt uns hinein in Kompromisse. Das ist ein grundlegender Zug für uns als Leute Jesu. Christen sind in ihrer Arbeit ehrlich. Ehrlich. Der Chef eines Autohauses, da kommt ein Kunde, schon einige Jahre her, und der sagt, ich kaufe von Ihnen 4 Wagen einer bekannten Marke, ziemlich teuer. Ich habe nur eine Bitte. Datieren Sie die Rechnung 1/4 Jahr zurück. Investitionszulage oder so, da kenne ich mich nicht genau aus, aber er hätte viel Zuschuss bekommen. Und da sagt der Autoverkäufer, ich kann das nicht, ich kann die Rechnung ausstellen auf das Datum jetzt, aber nicht das Datum früher. Und da kauft er die Autos nicht. Christen tun ihre Arbeit ehrlich, das gilt bis hin zum Steuerzahlen. Es gehört ja mit zur Arbeit, man verdient ja auch etwas. Bei einer Israelreise hatte ich einmal ein Mädchen dabei, und als wir so ins Gespräch kamen, da hat sie dann gesagt, sie arbeitet auf dem Finanzamt. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet, und so im Gespräch hat sie gesagt, ja, wenn so eine Steuererklärung von einem Pfarrer kommt, da schaue ich ganz genau. Das interessiert sie, der ehrlich ist. Ja, das ist Jesus wichtig. Wisst ihr, das ist keine Grauzone. Dort hinein wird dein Leben in Kompromisse gezogen. Dort machst du dir den Segen aller Arbeit zunichte. Wenn du hier verborgene, verdeckte Wege gehst. Steht ausdrücklich, lässt der Herr sagen, Steuern wem Steuern gebührt, Zoll wem Zoll gebührt. Unsere Arbeit wird zum Fluch und zur Belastung, wo dieser schlichte Grundsatz nicht durchgehalten ist, dass wir ehrliche Leute sind. Wisst ihr, da mache ich einen Geburtstagsbesuch, die Oma wird 80. Da geht man ja als Pfarrer hin, dann klingle ich am Haus. Dann kommt die junge Frau heraus und sagt, die Oma ist leider heute nicht da. Sage ich, komme ich morgen wieder. Wird sie ein bisschen verlegen, aber ich komme am nächsten Tag wieder, klingle wieder. Ja, die Oma ist nicht da. Dann sage ich, ja, wo ist denn die Oma? Ist sie mit 80 noch so beweglich? Jeden Tag da im Dauerlauf weg. Und da kommt dann schließlich raus, die Oma, die wohnt irgendwo im Schwarzwald. Aber sie ist hier gemeldet wegen der Steuer. Wisst ihr, da kann man abschreiben dann. Da kaufe ich mir so ein kleines Ferienhäuschen und dann schreibt mir der Staat, es hat mich geärgert, ich müsste Grunderwerbsteuer irgendwie sowas bezahlen. war gar nicht billig. Dann ging ich zu einem Mann, der etwas davon verstand, der war auch Christ, und hab gesagt, du, muss ich das wirklich zahlen? Da wird man ja bestraft, wenn man sich etwas anschafft. Ja, sagt er, im Grund muss nicht bezahlen, mach's einfach so, du meldest dich mit erstem Wohnsitz dort. Man muss nichts bezahlen. Dann sage ich, ja, das ist ein bisschen komisch, ich war zu der Zeit Pfarrer in Holzgerlingen, dann sage ich, jetzt gehe ich in Holzgerlingen aufs Bürgermeisteramt und melde mich ab. Dann sagen die Leute, der Pfarrer haut ab. Ach, so kann ich's nicht machen. Gibt's eine andere Möglichkeit, ist ja auch nicht ganz legal, sagt er, ha doch. Wenn du es nicht machen willst, dann meldest deine Frau dort an, dann sage ich, noch schlimmer. Geh aufs Rathaus und sag, meine Frau wohnt jetzt dort, ich melde sie an, dann sagen die, der Pfarrer kommt mit der Frau nicht mehr aus. Die haut ihm ab. Also gibt's keine Möglichkeit. Dann habe ich also bezahlt. Wisst ihr, das fällt einem nicht leicht. Leute, dass wir hier aufpassen, dass wir nicht in die Grauzonen, in die Unehrlichkeit hineingeraten. Sonst nehmen wir den Segen Gottes von unserem Tun weg. Da bin ich mit einem lieben Bruder unterwegs zum Dienst. Und auf der Rückfahrt, da sehe ich, ich muss tanken und fahre in eine Tankstelle und er sagt freundlicherweise, das bezahle ich dir. Ist ja schön, freut man sich. Und dann gehen wir rein in die Tankstelle und mein Auto braucht Superbenzin, aber er sagt, bitte schreiben Sie mir den Beleg über so und so viel Liter Diesel. Bin ich gestaunt. Da sage ich nachher zu ihm, ja du, der läuft doch nicht mit Diesel. Warum hast du das auf Diesel schreiben lassen? Ja, sagt er, weißt du, ich habe nur Dieselautos. Und ich kann es von der Steuer absetzen. Ganz kleine Grauzonen. Darf ich dir das ganz direkt sagen? Ganz direkt. Arbeit kann kein Segen sein. Kein Segen. Wo du dich in diese Grauzonen, in diese verdeckten Wege hineingibst. Da wird Arbeit zum Fluch. Das ist nicht mehr Arbeit vor Gott. Wir bezeugen in unserer Arbeit Gottes Art. Der entscheidende Punkt ist der, Gott hat gearbeitet, aber nicht für sich, für uns. Für wen hat er denn die Erde gemacht? Für wen hat er die ganze Schöpfung gemacht? Fünfmal heißt es, nach den einzelnen Schöpfungstagen, und Gott sah an alles, was er, Luther übersetzt, gemacht, da steht, gearbeitet hatte, und siehe, es war gut. Das hebräische Wort heißt auch, es war bereit. Und erst als er den Menschen geschaffen hat, da heißt es, er sah an, was er gearbeitet hatte und siehe, es war sehr gut. Hebräisch kann übersetzt werden, es war fertig, vollendet. Die ganze Schöpfung ist eine Liebesveranstaltung Gottes für uns. Er schafft damit dem Menschen den Lebensraum. Gott arbeitet nicht als Selbstzweck, sondern als Fürzweck. Darum haben wir formuliert, gerufen zur Mitarbeit. Das gilt zum Beispiel für den Lohn, den wir erhalten. Das sind Mittel, die nicht Selbstzweck sind, sondern wo wir weitergeben dürfen. Die Bibel nennt die Leute Jesu immer wieder Verwalter, nicht Eigentümer. Du kannst nicht sagen, das habe ich erarbeitet, also gehört's mir, sondern Gott hat mich zum Mitgestalten berufen und gerufen. Und die Mittel, die ich dadurch in meinen Händen habe, die darf ich weitergeben. Ich kann ja auch nicht zu meiner Frau sagen, ich habe gearbeitet, du hast nichts verdient. Schau zu, wie du zum Essen kommst. Sondern wir arbeiten doch füreinander und miteinander. Wie gehst du mit den Mitteln um, ganz schlicht mit deinem Verdienst? Wie gehst du damit um? Da war ein junges Brautpaar beim Traugespräch und dann sagen sie, es hat mich ganz arg gefreut, wir haben beschlossen, dass wir den Zehnten geben. Nach einiger Zeit haben wir uns einmal wieder gesehen, dann sind wir da draufgekommen und dann hat er gesagt, das ist ganz arg schwierig. Jeden Monat, da war es ganz schwierig für uns, den Zehnten wegzubringen. Es hat immer wieder ein Loch gegeben, wo wir gedacht haben, aber das muss dringlich gestopft werden. Und dann haben wir gesagt, das hört uns jetzt auf, dass jeden Monat neu das Überlegen losgeht, jetzt haben sie einen Dauerauftrag gemacht. So. Wie gehst du mit deinen Mitteln um? Wie sieht das aus bei dir, bei deinen Rechnungen? So und so viel verdiene ich. So viel geht weg für die Familie. So viel geht weg für Steuerversicherung. So viel muss ich Raten bezahlen. So viel wird zurückgelegt für den nächsten Urlaub und was da alles noch für Posten sind. Und dann, oh Wunder, es bleiben noch etwas übrig, dann sage ich, da könnte ich auch noch was für den Herrn geben. Andersherum muss das sein. So viel verdiene ich und das gehört dem Herrn. Und was übrig bleibt, nachdem, da strecke ich mich nach der Decke. Wir reden immer so vollmundig von unseren Opfern. Wisst ihr, Opfer ist etwas, was weh tut. Daran werden wir erkannt und bekannt. So leben wir die Art Jesu hinein in diese Welt, gerade in unserem Arbeitsbereich, dass wir es nicht für uns wollen, sondern dass wir es weitergeben. Leistung gehört zur Arbeit, aber es darf nicht mein ganzes Leben bestimmen. Wer wird denn gelobt? Wer wird gelobt über deine akkuraten, sauberen, zuverlässigen, gewissenhaften Arbeit? Du oder dein Herr? Das ist die Frage. Für wen putzt du deine Wohnung? Für die Leute? Damit sie sehen, ist eine echte schwäbische Hausfrau alles wie geschleckt? Es kann sehr ungemütlich werden für die Familie. Wir müssen uns jetzt erst wieder umgewöhnen. Bei uns kann man aus dem Wohnzimmer direkt in den Garten. Die Kinder toben raus und rein, ich bin's überdrüssig geworden, beziehungsweise zuerst meine Frau 100 Mal am Tag zu rufen, Schuhe aus. Ist viel einfacher, man kann auch für einige Zeit Dreck sehen. Die kommen rein, da fällt dann mancher Klumpen weg, das Gröbste wird weggeschafft und so am Abend wird alles wieder ordentlich gemacht. Ist die Arbeit kann zu einem Fluch werden, wenn in einer Frau der Putzteufel steckt. Da kannst du dich nirgendwo hinsetzen, gleich kommt sie mit dem Staublappen. Kaum sitzt du am Tisch, heißt Füße hoch, wird gesaugt. Das ist nicht mehr Arbeit als Fürzweck, die Selbstzweck.
Es gehört schon dazu, dass unsere Arbeit akkurat ist, genau. Die Brüder haben mir erzählt, es gibt tatsächlich einige in der Sowjetunion, einige Christen, die in sehr verantwortlicher Stellung tätig sind. Und zwar sind das Vertrauensstellungen. Das ist eine Sache. Da sagen die anderen, an diese Stelle, da muss der bleiben, denn dem kann man vertrauen. Da kann kein anderer hin. Das ist ein Zeugnis für Jesus. Ein Zeugnis für Jesus. Einer hat mir einmal gesagt, ein Obermeister in einem großen Betrieb, ich habe einen, der sagt, er sei fromm, aber den ganzen Tag schwätzt er nur, schaffen tut er nichts. Ist kein gutes Zeugnis. Im Grund geht es bei dieser Frage um die tiefste Frage deines Antriebes. Was treibt dich an? Dass deine Arbeit in allem Dienst ist vor Gott für den anderen. Oder ist es Selbstzweck? Was betest du morgens? Was betest du? Wisst ihr, wie Christen beten, wenn sie an ihre Arbeitsstelle gehen? Herr, ich bitte dich, dass alles, was ich heute tue, was ich sage, wie ich lebe, dass das einlädt zu dir. Ist das dein Antrieb? Da wird sich deine Arbeit umgestalten, dein Verhältnis zu den Kollegen und Mitarbeitern. Alles, was ihr tut, alles, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wisst ihr, da gibt es keinen Unterschied zwischen Bibelstunde und Drehbank, zwischen Wortverkündigung und die Werkstatt kehren. An meinem Wort und ganzen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wir sind seine Mitarbeiter. Wenn wir sagen, zur Mitarbeit gerufen, dann möchte ich jetzt den Begriff Arbeit noch ausweiten. Da komme ich zu einem alten Bruder, der lange Jahre in unserer Kirchengemeinde tätig war und sagt, wie geht's denn so? Er ist krank und dann sagt er, das muss ich so auf Schwäbisch sagen, oh, Herr Pfarrer, ich bin nichts mehr wert, ich kann nichts mehr schaffen. Wie? Ist das unser Wert? Wie viel wir leisten? Wie viel wir arbeiten können? Dann ist nicht weit her mit uns. Arbeit, dass ich schaffen kann, das hat noch eine ganz anderen Bereich. Neben der Arbeit zum Lebensunterhalt. Liebe Freunde, da gibt es eine Gebetsarbeit. Die vielen Älteren, die in unserer Gesellschaft aussortiert werden, weil sie keine Leistung mehr bringen, du musst nicht resignieren. Wisst ihr, der Herr hat Arbeit für dich. Der hat Arbeit für dich. Ich habe manches Mal fast regelmäßig eine alte Frau besucht. Und zu ihr bin ich immer sehr früh am Morgen gegangen, manchmal noch vor der Schule, um 8 Uhr. Und es konnte sein, wenn ich in ihr Zimmer kam, da stand sie unter der Tür strahlend, hab gesagt, Herr Pfarrer, ich bin heute schon fertig mit der Arbeit. Ich wusste, was sie damit meinte. Sie konnte da nachts einmal nicht mehr schlafen, ist um 2 oder 3 aufgestanden, hat sich angezogen und dann ist sie vor ihr Bett gekniet und hat Gebetsarbeit getan. Sie hat gesagt, geben Sie mir doch bitte die Namen Ihrer Schüler, die Sie unterrichten. Und sie hat Namen für Namen durchgebetet. Sie hat sich aus dem Nachrichtenblatt der Gemeinde alle Taufen, alle Beerdigungen, alle Trauungen herausgesammelt und durchgebetet. Du sagst, ich kann nichts mehr arbeiten. O doch, der Herr hat ganz arg viel wichtige Arbeit für dich. Ihr Älteren, tretet ein in diese Grundarbeit, in die Gebetsarbeit. In die Dankarbeit. Wisst ihr, aus unserer Welt, auch von uns Christen, da steigt ein unaufhörlicher Strom von Bitten vor Gottes Thron. Das ist recht so. Aber wo sind die Menschen, die auch danken? Du sagst, ich kann so nichts mehr arbeiten. Dann steig ein in die Bibelarbeit. So unter uns ein bekanntes Wort. Wer arbeitet denn unter uns an der Bibel? Wer arbeitet da? Wisst ihr, das ist eine Arbeit. Die Bibel kann man nicht verstehen wie Hänschen klein. Sondern da muss man sich wirklich hineinknien, hineinarbeiten. Es gibt so viel oberflächlichen, angefochtenen Glauben, weil so wenig an der Bibel gearbeitet wird. Jesus sagt zu Petrus, damit macht er seinen alten Beruf nicht zunichte, sondern er nimmt ihn auf. Er sagt, ich will dich, den Fischer, zu Menschenfischern machen. Das ist unser Grundberuf. In allem, was wir tun, Menschenfischer zu sein. Das ist unsere dritte Überschrift. Wir sind in die Neubauarbeit hineingerufen. Wir sind ja nicht nur zur Weltgestaltung berufen. Das Wesen dieser Welt vergeht. Das Auto, das du jetzt blitzblank neu gekauft hast, schau es in 5 Jahren an. Den Anzug, den du jetzt so topmodisch trägst, schau nächstes Jahr an. Das Wesen dieser Welt vergeht. Wisst ihr, wir sind zu mehr gerufen als zur Weltgestaltung. Wir sind eingeladen zur Reichsgottesgestaltung. Wir sind nicht nur in Flickarbeiten hineingestellt, in Aufhaltearbeiten, sondern wir sind hineingestellt in die Neubauarbeit. Und jetzt, liebe Freunde, kommt etwas ganz Entscheidendes. Für uns Christen gilt im Tiefsten nicht das Leistungsprinzip, sondern das Gehorsamsprinzip. Dass wir gehorsam sind dem, was der Herr uns aufträgt. So wie Jesus einmal ganz schlicht in einem Gleichnis erzählt, der Sämann sät den Samen auf das Land. Und dieses Gleichnis kann einen furchtbar ärgern. Denn 3/4 von dem Samen geht verloren. Unter die Dornen, auf Felsboden, auf den hart getrampelten Weg. Der Sämann hat einen Auftrag, einen, den Samen auszustreuen. Was daraus wird, das Wachstum und die Frucht, liegt in Gottes Hand. Du hast einen Auftrag, das ist deine umfassendste Arbeit, Zeuge Jesu Christi zu sein. Das ist unsere Neubauarbeit. Leg doch dein Verdienstdenken weg. So viele Christen sind lahmgelegt, weil sie das, was sie in der Arbeitswelt täglich erleben, hineinnehmen und gelten lassen als Grundsatz in ihrem christlichen Leben. Keiner von uns braucht mehr etwas zu verdienen. Braucht nichts zu seinem Heil dazu zu verdienen. Jesus hat alles verdient. Das ist die höchste Würde, dass wir von ihm begabt in seiner Kraft arbeiten. Darf ich dich ganz direkt fragen heute Abend? Hast du dich hineinziehen lassen in die Fluchlinie der Arbeit? Bist du auf dieser Flucht weg von allem anderen Nachdenken und arbeitest nur noch? Der Herr will dir jetzt die Augen öffnen dafür. Das Leben mit ihm, das hält die richtige Arbeit für dich bereit. Da wird alles durchheiligt. Frage dich, wie ist das mit den Grauzonen? Ist darum alles so schal geworden bei dir, so öde? Weil du hier längst den Segen Gottes verloren hast und hineingegangen bist in diese Kompromisse, dich verstrickt hast, dem Betrug aufgesessen bist. Dir ein schöner eichener Schrank. Ich war ganz stolz auf dieses massive Möbel, so dachte ich. Und dann kam der Kleine, da nahm er ein Messer und hat angefangen zu bohren. Und oh, schau hin, da rieselt das Sägemehl raus. Das ist gar nicht echt Eiche. Das ist furniert. Da ist ein herrliches Eichenfurnier drauf. Millimeter dünn. Und dahinter ist Sägemehl. Jetzt frage ich dich, wie ist das in deinem Leben? Bist du echt? Echt? Oder nur furniert? Und wenn man ein bisschen bohrt, rieselt das Sägemehl. Wisst ihr, das ist die ganz große Verheißung an jeden von uns. Wer zu Jesus kommt und sich ihm offenbart und sagt, Herr, so sieht's in meinem Leben aus, du kennst diese Stellen. Du weißt, in wie vielen Kompromissen ich da gefangen bin, wie schuldig ich geworden bin. Jesus kann dich wieder im Kern echt machen. Das kann er. Das Furnier herunter und ganz echt. Das soll dieser Abend sein. Das ist sein Wort an dich. Willst du ein Echter werden? Durch und durch echt. Als Mitarbeiter Gottes beim Bau seines Reiches zum Neubau eingeladen, dann komm zu diesem Herrn. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken. Was du uns alles schenkst, du hast uns gelehrt zu beten, unser täglich Brot gib uns heute. Wir danken dir, dass du uns das gibst. Wir danken dir, dass du uns hineingerufen hast als deine Mitarbeiter, dass du nicht ohne uns arbeitest, sondern mit uns. Wir preisen dich über solche Würde, die du uns gibst. Wir beugen uns darunter, wo wir versagen. Wir bekennen dir unsere Schuld. Und wir kommen ganz einfach zu dir und bitten dich, mach deine Verheißung an uns wahr, dass du keinen, der zu dir kommst, wegstößt. Herr, greife uns ganz neu, mach uns echt im Kern. Amen.